BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Vielleicht hören Sie den Podcast ja, bevor Sie zur Wahl gehen oder am Wahlsonntag später oder auch erst im Laufe der Woche. Deshalb gehen wir in dieser Folge nur kurz auf die Bundestagswahl ein, um uns dann schwerpunktmäßig einem anderen Land zu widmen. Nämlich Italien. Italien war schon mehrfach Thema in diesem Podcast und heute wollen wir mal im Gespräch mit einer italienischen Ökonomin herausfinden, wie es denn um das Land steht und ob es wirklich eine Hoffnung gibt, dass Italien seine Staatsschulden in den Griff bekommt. Ich finde es spannend, ich hoffe Sie auch. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured by Handelsblatt.
Du würdest bei deinen Investments gerne mehr Rendite machen, ohne dabei dein Risiko signifikant zu erhöhen? Was dir bisher wahrscheinlich noch nicht gelungen ist, schaffen institutionelle Investoren und Family Offices regelmäßig. Daher nennt man sie auch das Smart Money, indem sie nicht nur in Aktien, Anleihen und Co. investieren, sondern auch gezielt Private Equity beimischen, können sie die Rendite ihrer Portfolios erhöhen und gleichzeitig Schwankungen senken. Bisher stand dieser Ansatz nur professionellen und hochvermögenden Investoren offen. Dank unseres Partners Liquid gilt das nun auch für dich. Die neuen Liquid Smart Money Portfolios sind ein komplettes, auf dich zugeschnittenes Portfolio aus allen wichtigen Anlageklassen, optimal abgestimmt von Aktien bis Private Equity. In wenigen Klicks investierst du genau wie die weltweit besten Investoren nur zu einem Bruchteil der ursprünglich benötigten Anlagesumme. Erkundige dich jetzt zu den Chancen und Risiken der neuen Smart Money Portfolios. Alle Informationen unter liquid.de/BTO. Liquid schreibt man übrigens L-I-Q-I-D.
Bevor wir zu Italien kommen, kurz ein paar Worte zur Bundestagswahl. Ich weiß nicht, wie Ihnen es ergeht, also ich bin richtig froh, dass der Bundestagswahlkampf jetzt hinter uns liegt. Endlich. Ich fürchte, das dürfte aber auch die einzige gute Nachricht in diesen Tagen mit Blick auf die deutsche Politik sein. Denn, obwohl es aus gutem Grunde ein Wirtschaftswahlkampf hätte werden sollen, spielte die Wirtschaft und vor allem die richtige Strategie zur Sanierung Deutschlands keine große Rolle. Was wir stattdessen erlebt haben, war eine Mischung aus Leugnung des Problems, nach dem Motto, die Stimmung ist schlechter als die Lage. Unter anderem so vertreten vom Kanzler und vom Wirtschaftsminister. Oder es gab ein Bestreiten der eigenen Verantwortung für die Probleme, nach dem Motto, es liegt alles nur an Putins Krieg. Bis hin zur Behauptung, dass die FDP und auch die Opposition eigentlich daran schuld sind, weil sie dem Schuldenmachen einen Riegel vorgeschoben hat durch den Gang nach Karlsruhe. Wir erinnern uns, das Bundesverfassungsgericht hat der Ampel 60 Milliarden weggenommen. Oder aber auch zu der Aussage, dass letztlich die Ampel toll gewesen wäre, hätte die FDP nicht so gebockt und mehr Schulden zugelassen. Ich persönlich finde das Schuldenargument besonders problematisch. Denn es zeigt, wie ich finde, nicht nur ein fehlendes Problemverständnis, sondern vor allem steht es auch für eine Haltung, wonach ein immer höherer Mitteleinsatz genügen würde, ohne den Kurs zu überprüfen. Ich denke, es wird sich rächen, dass das Thema Wirtschaftspolitik im Wahlkampf nicht die erforderliche Rolle gespielt hat. Denn so sind die Bürger nicht darauf vorbereitet, was an Einschnitten und Reformen erforderlich ist, um unseren Wohlstand halbwegs zu erhalten. Keiner Parteien hat mit der erforderlichen Klarheit gesagt, wie es um uns steht. Denn die Nachricht wäre diese gewesen. Deutschland ist ein Sanierungsfall. Eine toxische Mischung aus zu hohen Energiekosten, einem überbordenden Sozialstaat, ungesteuerter Migration und unzureichenden Zukunftsinvestitionen in Infrastruktur und Bildung droht den Standort dauerhaft und nachhaltig zu beschädigen. Die Deindustrialisierung ist keine Bedrohung mehr, sondern leider tagtägliche Realität. Und der Politikwechsel, der erforderlich ist, um hier noch eine Trendwende herbeizuführen, geht weit über die Reformen der Agenda 2010 hinaus. Zugegeben, das ist keine Nachricht, mit der man in Deutschland Wähler für sich gewinnt. Dazu sind wir glücklicherweise noch weit genug von argentinischen Verhältnissen entfernt. Aber Klartext zu sprechen ist die Voraussetzung, um politisch glaubhaft überhaupt begründen zu können, was an Reformen vor uns liegt, so man sie denn überhaupt umsetzen möchte. Treue Hörer dieses Podcasts wissen, die Herausforderungen sind groß. Ich habe es in den vergangenen Monaten, in den vergangenen Jahren immer wieder an dieser Stelle diskutiert. Vielleicht mal zur Erinnerung ein paar Kernprobleme. Beginnen wir mit der ersten strukturellen Herausforderung, dem demografischen Wandel. Die deutsche Bevölkerung wird immer älter und die Erwerbsbevölkerung beginnt bereits in diesem Jahrzehnt zu schrumpfen, bevor sie im kommenden Jahrzehnt sehr deutlich zurückgeht. Hier müssen wir gegensteuern. Ein Hebel wäre die Migration. Und in der Tat sind im Zeitraum von 2013 bis 2023 netto 7,1 Millionen Menschen nach Deutschland zugewandert. Im gleichen Zeitraum haben ungefähr 650.000 Deutsche das Land verlassen. Wir wissen, die Migration ist wichtig, wir wissen aber auch, nicht alle Migration ist gleichermaßen erfolgreich. Hier müssen wir einfach feststellen, dass ein großer Teil der Zuwanderer, vor allem jene Zuwanderer, die über den Weg des Asyls nach Deutschland kommen, überwiegend unqualifiziert oder gering qualifiziert sind und deshalb nicht in der Lage sind, den erforderlichen Beitrag zu leisten, den wir bräuchten, um das Sozialsystem und vor allem die Rentenkassen zu stabilisieren. Wir brauchen also ein Umdenken. Wir brauchen einen Fokus auf qualifizierte Zuwanderung. Wir brauchen eine längere Lebensarbeitszeit und wir brauchen auch eine längere Wochen- und Jahresarbeitszeit. Das sind unbequeme Themen, aber diesen Themen müssen wir uns in den kommenden Jahren stellen, möglichst schnell, denn viel Zeit, um gegenzusteuern, bleibt uns nicht mehr. In diesem Zusammenhang muss man auch ansprechen, dass es nicht sein kann, dass wir einen immer größeren Anteil der Bevölkerung haben, der beim Staat arbeitet. Seit dem Jahr 2021 ist beispielsweise die Beschäftigung im öffentlichen Dienst um ungefähr 7% gewachsen, während sie umgekehrt in der Automobilindustrie um 3% gesunken ist. Das heißt, wir haben einen überproportionalen Anstieg der Mitarbeiter im öffentlichen Sektor und gleichzeitig einen Abbau im Privatsektor. Das kann auf Dauer nicht gut gehen und hier muss die neue Bundesregierung gegensteuern. Im Bereich der Rentenpolitik brauchen wir natürlich auch einen grundlegenden Kurswechsel. Die jetzige Strategie, das Problem zu leugnen und einfach über immer höhere Beiträge das System am Laufen zu halten, was ja letztlich zu Lasten der jüngeren Generation geht, ist nicht auf Dauer durchhaltbar. Hier ist es höchste Zeit, dass die neue Bundesregierung in den sauren Apfel beißt und die erforderlichen Reformen durchführt. Ebenso wichtig ist das Thema Bildung. Immer wieder diskutiert. Ich erinnere daran, dass wir das Wunder fertigbringen, dass es immer mehr Einser-Abiturienten gibt, während gleichzeitig die Leistungen in der PISA-Studie immer mehr einbrechen. Es ist schon faszinierend, wie der Anteil der Schüler, die das Abitur mit der Note 1 bis 1,9 bestanden haben, in den letzten Jahren gestiegen ist. Selbst in Bayern ist das der Fall. 2007 machten noch 23,2% der Schüler ein Abitur mit einer Note von 1 bis 1,9. Im Jahre 2017 waren es bereits 29,1% der Schüler. Bayern ist damit aber nicht Spitzenreiter. Spitzenreiter ist Thüringen. In Thüringen machte im Jahre 2017 36,9% der Abiturienten das Abitur mit einer 1 vor dem Komma. Der PISA-Test im Gegenteil zeigt, wie es wirklich um das Bildungsniveau in Deutschland steht. Die Leistungen in den Bereichen Mathematik, Lesen und Naturwissenschaften sind dramatisch eingebrochen. In Mathematik erfüllten nur 9% der deutschen Schüler die Anforderungen der Stufen 5 oder 6, also das sind die besonders leistungsstarken Stufen. Zum Vergleich, in Singapur liegt dieser Anteil bei 41%. Darüber hinaus muss man anerkennen, leider, dass die Ergebnisse der Schüler im PISA-Test sehr stark vom sozioökonomischen Hintergrund abhängen. Je bildungsferner der Haushalt, in dem ein Kind oder Jugendlicher aufwächst, desto geringer die schulischen Leistungen. Hier wird es höchste Zeit, dass wir entsprechend gegensteuern. Ein weiteres wichtiges Aufgabenfeld für die kommende Bundesregierung ist die Energiepolitik. Wir wissen es, es gibt kein reiches Land, welches wenig Energie konsumiert. Man kann etwas effizienter wirtschaften als andere, aber trotzdem gibt es kein einziges Land auf der Welt, welches ein hohes Einkommen hat und gleichzeitig wenig Energie verbraucht. Und wir wissen auch, dass in den kommenden Jahren der Energieverbrauch weltweit exponentiell steigen wird. Zum einen werden die ärmeren Länder reicher, zum anderen werden in reichen Ländern vor allem durch den Ausbau von Datenzentren, unter anderem für künstliche Intelligenz, die Energiebedürfnisse massiv weiter steigen. Die scheidende Bundesregierung hatte eine ganz andere Planung. Nach dem sogenannten Energieeffizienzgesetz sollte der Primärenergieverbrauch Deutschlands bis zum Jahr 2030 um ungefähr ein Drittel sinken. Das heißt, wir versuchen wie bei der Energiewende ein Wunder. Während alle anderen auf steigenden Wohlstand mit steigendem Energieeinsatz senken, wollen wir das Wunder vollbringen, reich zu bleiben und gleichzeitig ein Drittel weniger an Energie zu verbrauchen. Das ist, wie andere auch kritisiert haben, unter anderem Clemens Fuß vom IFO-Institut, nichts anderes als ein Energieverbrauchsreduktionsgesetz und damit ein Verarmungsgesetz. Auch das haben wir bereits im Podcast diskutiert. Hier brauchen wir einfach einen Kurswechsel. Wir müssen erst einmal anerkennen, dass günstige und reichlich vorhandene Energie eine wichtige Voraussetzung für den Wohlstand hierzulande ist. Zum Zweiten müssen wir einfach anerkennen, dass entgegen dem, was immer wieder auch in den Talkshows behauptet wurde, es nicht so ist, dass Wind und Sonne besonders günstige Energieträger sind. Ja, direkt an der Erzeugung stimmt das, aber es nützt uns ja nichts, weil wir brauchen ja ein Gesamtsystem. Und die systemischen Kosten der Wind- und Sonnenenergie sind aufgrund der Notwendigkeit, dass man Backups haben muss, aufgrund der Tatsache, dass man Batterien haben muss, aufgrund der Tatsache, dass man Netze umbauen muss, deutlich höher als die Kosten eines anderen Systems, welches im Prinzip pragmatisch sagt, ich kombiniere verschiedene Energieträger, unter anderem auch die Kernkraft. Auch dazu hatten wir verschiedene Podcasts und ich bedauere es ausgesprochen, dass im Prinzip keine Partei, zumindest keine Partei, die realistisch die Option hat auf eine Regierungsbeteiligung, überhaupt nur ernsthaft das Thema der Kernenergie wieder aufgegriffen hat. Die Union schreibt beispielsweise im Wahlprogramm, man möge prüfen, ob man abgeschaltete Meiler wieder in Betrieb nehmen kann. Besser wäre es gewesen zu sagen, wir stoppen sofort jeglichen Rückbau. Das heißt, wir brauchen einen ganz anderen Ansatz Energiepolitik und sollten auch aufhören, von irgendwelchen teuren Maßnahmen wie einer Wasserstoffwirtschaft zu träumen. Ein weiterer wichtiger Problembereich ist die Wohnungsnot in Deutschland. Ich habe etwas Schwierigkeiten, von Wohnungsnot zu sprechen, weil ich weiß, dass sich dieser Wohnungsmangel auf wenige Ballungszentren konzentriert. Ich weiß auch, dass dieser Wohnungsmangel die Folge ist von Zuwanderung innerhalb Deutschlands in diese Ballungszentren, von Zuwanderung außerhalb Deutschlands in diese Ballungszentren und der fehlenden Bereitschaft und Fähigkeit der Politik, entsprechend den Wohnungsbau in diesen Ballungszentren zuzulassen und zu fördern. Prominentestes Beispiel bleibt das Tempelhofer Feld in Berlin, welches man problemlos, zumindest teilweise, hätte bebauen können. Die Parteien haben sich eigentlich übertroffen im Wahlkampf mit Versprechen über weitere Regulierung, Mietendeckel, Mietenbremsen und ähnliches, den Anstieg der Mieten zu verhindern oder zu verlangsamen. Witzigerweise wird aber durch eine solche Regulierung kein zusätzlicher Wohnraum geschaffen. Und genau den bräuchten wir ja. In der Folge 187, Wohnungsmarkt statt Wohnungsnot, habe ich mich übrigens ausführlich mit dem Wohnungsmarkt beschäftigt. Darin macht Professor Steffen Sebastian von der Universität Regensburg einen, wie ich finde, sehr interessanten Vorschlag. Er sagt nämlich, wir sollten alle Mieten freigeben, also auch die Bestandsmieten. Wir sollten Mietern, die Probleme haben mit der Mietzahlung, entsprechend mehr Zuschüsse zahlen und sollten dies durch eine Sondersteuer für Vermieter, die von der Freigabe profitieren, finanzieren. Ebenso sollten wir die Mittel dazu nutzen, um mehr zu bauen. Ich finde es zumindest eine interessante Idee. Genauso wie natürlich die Notwendigkeit, dringend die Bauvorschriften zu lockern und nicht mehr die extremsten Anforderungen beispielsweise im Bereich von Lärm und Klimaschutz zu stellen. An dieser Stelle auch noch die andere Anmerkung, dass natürlich auch die Klimaschutzanforderungen für Gebäude viel zu hoch sind. Wir hatten in Folge 238 mit dem Titel Politbürokratie verhindert Klimaschutz aufgezeigt, dass die Einstufung der Gebäude in Energieeffizienzklassen relativ wenig mit dem tatsächlichen Energieverbrauch dieser Gebäude zu tun hat. Was unter anderem daran liegt, dass die Bewohner der Gebäude ihr Verhalten entsprechend anpassen. Die Gebäude, die angeblich besonders wenig Energie verbrauchen, verbrauchten deutlich mehr als erwartet. Einfach deshalb, weil die Bewohner vermutlich einfach sagen, wir können das Fenster offen stehen lassen, wir sparen die Energie. Und umgekehrt haben die Gebäude, von denen man annahm, sie würden besonders viel Energie verbrauchen, weniger verbraucht. Wahrscheinlich deshalb, weil die Bewohner im Winter einfach ein Pullover mehr tragen. Hier sieht man sehr schön, der Preis genügt voll und ganz als Steuerungssignal. Man braucht keine Vorschriften zu erlassen. Darüber hinaus kann man natürlich viele andere Maßnahmen diskutieren, wie beispielsweise die Abschaffung der Grunderwerbsteuer, zumindest für selbstgenutzte Immobilien, eine Reduktion der Kaufnebenkosten. Warum müssen eigentlich bei uns immer alle Notare beteiligt sein und vor allem zu diesen Kosten? Und natürlich auch durch die Erleichterung des Erwerbes von Wohnungen durch die Mieter, also statt Umwandlungsverbote sollte man vielmehr Mietern helfen, entsprechend Eigentümer zu werden. Das sind nur ein paar Ideen, was eine neue Bundesregierung tun könnte, um die Wohnungsnot in den betroffenen Ballungsgebieten zu mindern. Ohnehin müssen wir das Steuer- und Abgabensystem reformieren. Ich erinnere an die Folge 250 mit Professor Paul Kirchhoff. Das beginnt bei der Vereinfachung der Steuererklärungen bis hin zu einer strukturellen Vereinfachung des Steuerrechts. Das kann man alles machen, das kann man in anderen Ländern beobachten. Hier sollten wir einfach nur das tun, was in anderen Ländern bereits sehr gut funktioniert. Das gilt übrigens auch für Bürokratie, Digitalisierung und Entbürokratisierung. Auch hier sollten wir von anderen lernen, statt mühsam selbst zu versuchen, entsprechende Prozesse aufzusetzen. Bei der Bürokratisierung bin ich übrigens der Auffassung, wir sollten durchaus den Weg gehen, den einige vorschlagen, nämlich zu sagen, wir kürzen die Bürokratie um 25%, besser vielleicht sogar noch 50%, indem wir Vorgaben machen, um wie viele Seiten die Gesetze kürzer werden müssen, ohne allerdings natürlich die Schriftgröße dabei zu verändern. Und was machen wir mit den Schulden? Hier kennen Sie meine Meinung. Ich finde, der Staat hat genug Geld gehabt und das Geld falsch ausgegeben. Obwohl es die Schuldenbremse gab, die Priorisierung, die daraus erfolgen sollte, war falsch. Ich sehe aber auch, dass wir einen massiven Investitionsbedarf haben. Und ich sehe auch, dass wir eben keine D-Mark haben, sondern einen Euro, also eine Währung, die wir uns teilen mit anderen Staaten, in denen nicht beim Traum daran gedacht wird, zu sparen. Ich denke namentlich an Frankreich, aber eigentlich auch an Italien. Und deshalb sollten wir durchaus den Weg öffnen, über Schulden entsprechende Investitionen im Inland zu finanzieren, aber erst, nachdem wir im Bundeshaushalt entsprechende Einsparungen vorgenommen haben. Ich erinnere an eine Folge vor einigen Wochen, wo ich aufgezeigt habe, wie viel Geld wir sparen könnten. Nur ein paar Zahlen. Wenn wir die Sozialausgaben auf das Vor-Corona-Niveau des Jahres 2019 senken würden, ergäbe dies bereits eine Ersparnis von 22 Milliarden Euro. Orientierte man sich am Wert des Jahres 2000, in dem die Sozialausgaben bei 4,4% des Bruttoinlandsprodukts lagen, ergeben sich sogar Einsparungen von 40 Milliarden Euro. Ein weiterer wichtiger Hebel sind die Subventionen. Unglaubliche 3% des Bruttoinlandsproduktes verwendet der Bund mittlerweile für die sogenannte Förderung der Wirtschaft. Das waren im Jahr 2024 immerhin 127 Milliarden Euro. Das sind fast 50% mehr, als wir im Jahr 2022 ausgegeben haben. Noch im Jahr 2015 war der Anteil dieser Finanzhilfen zur Förderung der Wirtschaft relativ zum Bruttoinlandsprodukt nur halb so hoch. Würden wir auf das Niveau zurückgehen, hätten wir also Einsparungen von über 60 Milliarden Euro. Das finde ich schon viel. Wir hätten hier im Prinzip 60 Milliarden und darüber hinaus 40 Millionen beim Sozialstaat. Da sind wir schon bei 100 Milliarden. Wir könnten weniger ans Ausland bezahlen. Wir könnten weniger an NGOs bezahlen. Da haben wir weitere 10 Milliarden. Also man könnte im Haushalt problemlos, wie ich finde, 100 bis 120 Milliarden Euro mobilisieren und für Investitionen freimachen, so man es denn wollte. Das sind, wie ich finde, sehr überzeugende Zahlen. Und wenn man das gemacht hat, dann kann man sich überlegen, ob man zum Beispiel die dringend erforderliche Ertüchtigung der Bundeswehr oder aber auch die dringend erforderlichen Investitionen in die digitale und analoge Infrastruktur des Landes dann mit entsprechenden sogenannten Sondervermögen, also Sonderschulden finanziert, wobei es wichtig wäre, dass eben über den Mitteleinsatz in diesen Sondervermögen nicht Politiker, sondern entsprechende Experten entscheiden. Das wären die Maßnahmen, die man machen könnte. Die Frage ist halt nur, werden sie gemacht? Was mich zum letzten Punkt führt, nämlich der Rolle Deutschlands innerhalb der EU und des Euros. Wir haben es immer wieder diskutiert, weil wir die Währung mit anderen teilen, ist es nur bedingt sinnvoll, dass wir entsprechend sparsam sind, einfach deshalb, weil der Euro nur dann wird überleben können, wenn wir strukturell höhere Inflationsraten zulassen. Und in so einem Inflationsumfeld macht es natürlich keinen großen Sinn, entsprechend sparsam zu sein. Aber auch in anderer Hinsicht muss die EU reformiert werden. Bürokratieabbau kann nicht nur in Deutschland stattfinden, sondern ist vor allem auch ein europäisches Thema. Die wirtschaftliche Ausrichtung, gerade mit Blick auf die Klimapolitik, hat auch sehr viel mit der EU zu tun. Wir müssen hier den Green Deal reformieren. Wir müssen hier überlegen, ob es sinnhaft ist, dass wir immer stolz darauf sind, Dinge zu regulieren, statt sie selbst zu erfinden. Stichwort künstliche Intelligenz. Und wir brauchen natürlich generell viel mehr Einsatz in Europa zum Thema Forschung und Entwicklung. Jetzt haben wir zwar hier im Podcast schon gezeigt, dass es nicht nur am Geld liegt, sondern auch am Umfeld, Stichwort Arbeitsmarktregulierung, aber auch diese Themen könnten von der EU aus angestoßen werden. Trotzdem ist natürlich ein Aspekt ganz klar, die EU ist und bleibt eine große Umverteilungsmaschinerie für Geld. Und Deutschland zahlt einen großen Beitrag, während andere Länder entsprechend profitieren. Was mich eigentlich dann führt zu einem heutigen Hauptthema, nämlich ein Blick auf Italien.
Du hast gerade gemerkt, dass dein Unternehmen eigentlich schon gestern jemanden hätte einstellen müssen. Aber wie kannst du schnell großartige KandidatInnen finden? Ganz einfach, mit Indeed. Wenn es ums Einstellen geht, ist Indeed alles, was du brauchst. Du brauchst dir keine Gedanken mehr darüber zu machen, ob dein Stellenangebot auf anderen Jobseiten gesehen wird. Gesponserte Stellen auf Indeed helfen dir aufzufallen. Mit Premium-Stellenanzeigen wird dein Angebot für relevante KandidatInnen ganz oben auf der Seite platziert, damit du die gewünschten Personen schneller erreichst. Und das macht einen großen Unterschied. Laut Indeed-Daten erhalten direkt auf Indeed veröffentlichte Premium-Stellenanzeigen 45% mehr Bewerbungen als nicht gesponserte Stellen. Außerdem gibt es mit Indeed gesponserte Stellen keine monatlichen Abonnements, keine langfristigen Verträge und du zahlst nur für Ergebnisse. Wie schnell ist Indeed? In der Minute, in der ich hier gesprochen habe, wurden laut Indeed-Daten weltweit 23 Einstellungen über Indeed vorgenommen. Es gibt also keinen Grund zu warten. Beschleunige dein Recruiting jetzt mit Indeed. HörerInnen dieses Podcasts erhalten auf indeed.com/bto ein Guthaben von 75 Euro für eine gesponserte Stelle, damit dein Stellenangebot mehr Sichtbarkeit erhält. Schließe dich den 3,5 Millionen ArbeitgeberInnen weltweit an, die Indeed nutzen, um schnell großartige Talente einzustellen. Du stellst ein, dann ist Indeed alles, was du brauchst. Indeed.com/bto. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Italien war bereits mehrfach Thema in diesem Podcast. So in Folge 77 mit dem Titel »Europäische Schuldenunion ist für Deutschland untragbar«, in Folge 82 mit dem Titel »Schulden und Euro sind Gift für Italien« und Folge 157 mit dem provokanten Titel »Retten wir uns selbst«. Deshalb wissen treue Hörer schon, wie ich Italien sehe. Kurz zusammengefasst, Italien hat einen immer noch starken privaten Sektor mit international sehr erfolgreichen Unternehmen. Die italienischen Unternehmen sind gering verschuldet, nur die deutschen Unternehmen haben etwas weniger Schulden relativ zum BIP. Italien ist, man mag es kaum glauben, nach Deutschland nach wie vor der zweitwichtigste EU-Standort für die Industrieproduktion. Und das vor allem aufgrund der wirtschaftlichen Strukturen in den nördlichen Regionen Italiens. Bei den Warenexporten liegt Italien direkt hinter Frankreich an dritter Stelle, führend bei Maschinenbau, Fahrzeugbau und pharmazeutischen Produkten. Die italienischen Privathaushalte haben weniger Schulden als die deutschen und sie verfügen über deutlich mehr Vermögen als die deutschen, was vor allem an der höheren Eigentumsquote bei Immobilien liegt. Und wir wissen auch, der italienische Staat selbst ist hoch verschuldet. Und das, obwohl die Regierung in den letzten Jahrzehnten durchaus versucht hat zu sparen. Das Land hat nämlich einen sogenannten Primärüberschuss über Jahre hinweg gehabt. Das heißt, es hat einen Teil seiner Zinsen auch aus Steuermitteln bezahlt und sich nicht komplett die Zinsen wieder über neue Schulden finanziert. Trotzdem gelang es dem italienischen Staat nicht, die Schuldenquote zu senken. Im Gegenteil, sie stieg immer weiter an. Die wesentliche Ursache dafür ist das fehlende Wachstum des Landes. Im Jahre 2000 lag das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in Italien faktisch auf deutschem Niveau. Im Jahr 2019 hatten die Italiener gegenüber uns im Pro-Kopf-Einkommen mehr als 20% verloren. So gesehen stellt sich die Frage, ob und wie es Italien überhaupt gelingen kann, aus seinen Problemen herauszukommen. Und vor allem, welche Rolle die EU und Deutschland dabei spielen können, sollten und müssten. Um das besser zu verstehen, dachte ich mir, spreche ich mal mit jemandem, der sich damit intensiv beschäftigt. Die italienische Professorin Veronica De Romanis hat ein interessantes Buch über ihr Land geschrieben und über die Staatsfinanzen. Titel: Il Pasto Gratis. Zu Deutsch in Anführungsstrichen würde man es übersetzen mit The Free Lunch, mit dem Motto das kostenlose Mittagessen. In diesem Buch hat sie die politische und wirtschaftliche Entwicklung Italiens seit 2011 analysiert. Im Jahr 2011 kam bekanntlich aufgrund der Krise die Regierung der Professoren an die Macht, die Expertenregierung unter der Leitung von Mario Monti. Diese hat damals die Staatsfinanzen saniert. Auf die Expertenregierung folgten dann mehrere normale Regierungen. Und was machen normale Regierungen? Das, was Politiker am liebsten machen, sie erhöhen die Ausgaben. Der Öffentlichkeit wurde diese schuldenfinanzierte Ausgabenpolitik als kostenfrei, also als Free Lunch, als Pasto Gratis präsentiert. Das ist aber, so stellt Veronica De Romanis fest, ein trügerisches Narrativ. Denn es gibt keine kostenfreie, schuldenfinanzierte Ausgabenpolitik. Es gibt immer Lasten. Die Lasten sind nur am Anfang nicht sichtbar. Das Ganze klingt fast schon deutsch. Und deshalb dachte ich mir, es lohnt sich direkt mit Professorin Veronica De Romanis über ihr Land, über die dortige Politik und über die Lösung für die italienischen Staatsschulden zu sprechen. Bevor ich zu meinem Gespräch mit Frau Professorin Veronica De Romanis komme, noch dieser Ihnen mittlerweile auch schon bekannte Hinweis. Wenn Sie in diesem ereignisreichen Jahr die Fakten im Blick behalten und auf vertrauenswürdigen Qualitätsjournalismus setzen möchten, gibt es ein Angebot des Handelsblattes für Sie. Für kurze Zeit erhalten Sie das Handelsblatt digital oder gedruckt für 12 Monate mit 40% Rabatt und es gibt, Sie werden es nicht glauben, eine exklusive Handelsblatt-Tasche mit dazu. Sichern Sie sich das Angebot unter handelsblatt.com/2025. Weitere Informationen finden Sie wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Frau Professorin Veronica De Romanis.
Veronica De Romanis studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität La Sapienza in Rom und an der Columbia University in New York. Sie ist Beraterin des Wirtschafts- und Finanzministers zur Reform der europäischen Wirtschaftsregierung. Derzeit hält sie Vorlesungen zu europäischen Wirtschaftspolitik-Themen an der Stanford University in Florenz und an der Libera Universitat degli Studi Sociali Guido Carli in Rom. Sie ist Mitglied des Osservatorio per i Conti Pubblici der Universität Cattolica in Mailand. Sie ist Mitglied des Beirats des Jubileo 2025 in Confindustria und des Thinktanks von Unindustria. Sie ist Mitglied des internationalen Vorstandsausschusses von Women Empower the World und steht auf der Liste von 100 Esperte IT. Sie veröffentlichte mehrere Bücher, zuletzt Il Pasto Gratis.
Wie immer bei englischsprachigen Gesprächen, jetzt ein paar Highlights. Das ganze Interview im Original könnt ihr dann am Ende des Podcasts hören. Ich habe begonnen mit der Frage, was denn los ist in Italien. Italien wächst nicht, hat eine hohe Staatsverschuldung und ich bin mir nicht sicher, was denn die wirtschaftlichen Aussichten für Italien sind. Glaubt sie, dass Italien in der Lage ist, aus seinen Problemen herauszuwachsen?
The budget law has been just sent to Brussels according to the new Stability and Growth Pact, which means
das Haushaltsgesetz, das nach Brüssel geschickt worden ist, entspricht dem neuen Stabilitäts- und Wachstumspakt, also der neuen europäischen Haushaltsregeln, die auch von der derzeitigen italienischen Regierung diskutiert und unterzeichnet worden sind. Und wenn wir uns dieses Dokument genauer angucken, muss ich sagen, dass die Regierung in Bezug auf die öffentlichen Finanzen sehr umsichtig vorgegangen ist. Das bedeutet, dass die Schulden abgebaut werden, aber nicht vor 2027. Warum? Weil frühere Regierungen in den letzten Jahren einen sogenannten Superbonus eingeführt haben, einen Anreiz zur Sanierung. Das ist ein Anreiz, der es den Menschen ermöglicht, veraltete und ineffiziente Häuser zu renovieren. Aber das ist sehr, sehr teuer, weil man mehr zurückbekommt, als man ausgegeben hat. Das sind 110% der ursprünglichen Ausgaben. Das hatte enorme Auswirkungen auf die italienische Verschuldung.
You can get more than what you have spent. It's 110% of your initial expenditures, and this has had a huge impact on the Italian.
Deshalb wird Italiens Schuldenquote noch einige Jahre lang steigen und ab 2027 dann zu sinken beginnen. Wir müssen das Defizit senken und ab 2026 werden wir ein Defizit von unter 3% haben, was ein gutes Ergebnis ist.
A deficit below 3% starting from 2026, which is a good result.
Ich habe daraufhin angemerkt, dass es ja nicht das erste Mal ist, dass Italien versucht, Geld zu sparen. Immerhin wies der Staatshaushalt doch über Jahre hinweg einen sogenannten Primärüberschuss aus. Was bedeutet, dass Italien eigentlich sparsamer war als Deutschland. Und trotzdem blieb die Staatsverschuldung aufgrund des schwachen Wachstums hoch. Meine Frage war folglich, ob denn die Regierung nicht vielleicht nur schöne Pläne hat, diese aber, die das eigentliche Problem lösen, nämlich das geringe Wachstum Italiens zu erhöhen.
It's true that Italy has registered in the last 10 years a primary surplus, but the primary surplus was declining.
Es stimmt, dass Italien in den letzten 10 Jahren einen Primärüberschuss verzeichnet hat, aber dieser war rückläufig. Und das zeigt, dass die Fiskalpolitik schon immer expansiv war. Viele Politiker würden sagen, wir haben Jahre der Austerität hinter uns, aber das stimmt nicht. Denn wenn man einen rückläufigen Primärüberschuss hat, bedeutet das, dass man Geld ausgibt und deshalb ist die Verschuldung gestiegen.
Has increased. But a huge problem in Italy is the interest expenditures. Italian interest expenditures in terms of GDP is the first ratio among the 27 European countries.
Aber das große Problem in Italien sind die Zinsausgaben. Die italienischen Zinsausgaben sind gemessen am BIP, die wichtigste Kennzahl unter den 27 europäischen Ländern. Um Ihnen eine Vorstellung mal zu geben, wir geben jedes Jahr etwa 80 Milliarden Euro für den Schuldendienst aus, was mehr ist als das, was für Bildung ausgegeben wird. Es bedeutet meiner Meinung nach, dass wir die Zusammensetzung der öffentlichen Ausgaben wirklich, wirklich überarbeiten und ändern müssen. Und im Struktur-, Haushalts- und Fiskalprogramm wird dieser Prozentsatz voraussichtlich steigen. Das ist also das große Problem in Italien. Wir geben zu viel für Zinsausgaben aus und deshalb ist es so wichtig, Spannungen auf den Finanzmärkten zu vermeiden, die zu höheren Spreads und damit zu höheren Zinsausgaben führen würden.
Tensions in the financial markets that would end up in higher spread and hence higher interest expenditures.
Nun gut, sie hätte aber auch schon vor 10 oder 15 Jahren sagen können, dass der Staat zu viel für Zinsen ausgibt. Gibt es denn einen Vorschlag, wie sich das ändern lässt? Ist es die Europäische Transferunion? Sind es gemeinsame europäische Schulden? Oder welche Lösung schwebt die Italienern vor?
Die Lösung besteht darin, die Schulden über zwei verschiedene Kanäle abzubauen. Einer ist Wachstum, also der Versuch, den Nenner der Schuldenquote zu erhöhen.
Okay, aber das Wachstum hat in den letzten 20 Jahren doch nicht funktioniert.
We know, but the government knows very well that it's not enough. It's a necessary condition, but not at all sufficient. So that's why, if you look at the data in the document, the primary.
Die Regierung weiß sehr wohl, dass das nicht ausreicht. Es ist eine notwendige Voraussetzung, aber bei weitem nicht ausreichend. Wenn man sich also die Daten im Dokument ansieht, sieht man, dass der Primärüberschuss sinkt. Was ich für einen Fehler halte, ist, dass die Regierung, anstatt zu versuchen, eine langfristige Ausgabenüberprüfung einzuführen, die meiner Meinung nach die wichtigste Strukturreform darstellt, beschlossen hat, lineare Ausgabenkürzungen durchzuführen. Der Finanzminister hat also alle anderen Minister aufgefordert, die Ausgaben in ihrem Ministerium um einen bestimmten Betrag zu kürzen.
Ministry by a specific amount. But I would have liked to see like a vision.
Aber ich hätte gerne so etwas wie eine Vision gesehen, weil wir einen viel längeren Horizont haben, der bis 2031 reicht. Ich denke, eine politische Regierung, wie wir sie jetzt haben, mit einem gewählten Minister, wir hatten ja sonst immer Professoren oder Technokraten als Finanzminister, endlich haben wir also einen Politiker, der politische Macht und auch politische Verantwortung hat. Und jetzt ist es wirklich an der Zeit, eine politische Ausgabenprüfung mit Prioritäten einzuleiten und festzulegen, wo mehr ausgegeben und wo gekürzt werden soll.
Political spending review with priorities, with, you know, selecting where do you want to spend more and where you want to cut.
Aber Italien hat doch am meisten aus dem sogenannten Wiederaufbaufonds bekommen. Hat das Land nicht schon genug Schwierigkeiten, das Geld richtig auszugeben?
Until now we have spent on investment, but we really have to concentrate on implementing reforms. And to me, the most important one is the one that has to do with competition.
Bisher haben wir Geld für Investitionen ausgegeben, aber wir müssen uns wirklich auf die Umsetzung von Reformen konzentrieren. Und für mich ist die wichtigste Reform diejenige, die mit dem Wettbewerb zu tun hat. Lassen Sie mich noch kurz hinzufügen, dass der Aufbau- und Resilienzplan der nächsten Generationen, das ist eine Anforderung, die für alle Mitgliedstaaten gilt, Investitionen umfassen sollte, um den grünen und dem digitalen Wandel anzugehen. Dann gibt es noch ein drittes Kapitel, das sich mit inklusivem und nachhaltigem Wachstum beschäftigt.
Chapter when it comes to inclusive growth. And this to me is very, very important because one of the weakness that we have is low employment and in particular very, very low female employment rate and also youth employment rate.
Italien hat eines der größten Kapitel, wenn es um inklusives Wachstum geht. Und das ist für mich sehr, sehr wichtig. Denn eine unserer Schwächen ist die niedrige Beschäftigungsrate und insbesondere die sehr, sehr niedrige Frauenerwerbsquote und auch die Jugenderwerbsquote. Wir verschwenden Humankapital. Für mich ist die niedrige Beschäftigungsquote der Frauen das Problem, aber auch die Lösung. Es gibt einige Korrekturmaßnahmen, nämlich den Versuch, die Zahl der Kindergärten zu erhöhen und das europäische Ziel von 33% zu erreichen. Ich muss Ihnen sagen, dass wir leider noch weit davon entfernt sind, dieses Ziel zu erreichen.
There are some corrective action, namely trying to increase the kindergarten, trying to reach the European target, which is 33%. Let me tell you that we are far away from reaching this target, unfortunately. And then the other problem is youth unemployment rate. If we look at the.
Und dann ist da noch das andere Problem, die Jugendarbeitslosigkeitsquote. Auch hier haben wir einen Prozentsatz, der, glaube ich, nach Rumänien der zweithöchste ist. Er liegt bei 18%. Nur um Ihnen mal eine Vorstellung zu geben. In Deutschland liegt er bei 7%, 8%. Das hat meiner Meinung nach mit dem dualen System zu tun, bei dem man studiert und gleichzeitig arbeitet. also müssen wir dieses Problem auch angehen, denn wir verschwenden erneut Humankapital.
This, I think, has to do with your dual system, where you study and you work at the same time. So again, we have to address this problem because we are again wasting human capital.
Das leuchtet zweifellos ein und es wäre gut, wenn hier Reformen kämen. Doch ob das realistisch ist, vor allem, weil viele junge Italiener das Land verlassen. Professorin De Romanis verweist sodann auf das grundlegende Problem mit der Produktivität.
Productivity is the real challenge in Italy.
Produktivität ist die wahre Herausforderung in Italien, nicht nur die Arbeitsproduktivität, sondern die Gesamtfaktorproduktivität. Die Gesamtfaktorproduktivität ist kurz gesagt das Maß für die Attraktivität eines Wirtschaftssystems. Im Grunde ist sie ein Maß für die Effizienz des öffentlichen Sektors, die Effizienz des Justizsystems, die Wahrnehmung auf den Finanzmärkten und den Grad der Attraktivität für ausländische Investitionen.
The degree of attractiveness of, you know, foreign investment. Well, if we look at the last 20 years, total factor productivity in Italy has been negative, whereas
wenn wir uns die letzten 20 Jahre ansehen, ist die Gesamtfaktorproduktivität in Italien gesunken, während sie in Deutschland und Frankreich positiv und im Steigen begriffen war. Deshalb sind Reformen so wichtig, um die Dynamik zu ändern und das Wirtschaftssystem in ein viel attraktiveres zu verwandeln. Das erklärt, warum junge Menschen sich entscheiden, das Land zu verlassen. Und das ist wiederum eine Verschwendung öffentlicher Mittel. Denn wie in Deutschland sind auch in Italien die meisten Universitäten öffentlich. Das heißt, sie werden mit öffentlichen Mitteln finanziert und sind auch ziemlich gut. Wir geben diesen jungen Menschen beispielsweise eine Ausbildung und dann gehen sie weg und produzieren woanders. Und wir sind eine alternde Bevölkerung, das heißt, die Herausforderungen sind groß. Mehr Menschen verlassen das Land, was bedeutet, dass wir weniger junge Menschen haben, die produzieren und die gesamte Wirtschaft, insbesondere die öffentlichen Finanzen, stützen könnten.
In terms of producing more wealth. And plus, since we are an aging, we have the huge challenge of aging population. More people leaving the country means that we have less young people able to produce and to sustain the whole economy, in particular public finances.
Das ist übrigens auch bei uns ein unbeachtetes Problem. Ich habe dann gesagt, dass ich nicht verstehe, wieso Italien seit 25 Jahren so abfällt. Bis dahin hatte sich das Land doch sehr analog zu Deutschland entwickelt.
Well, Italy has relied heavily on increasing the debt and devalue the national currency. And that worked for a while, but it was like a drug. It was like a temporary benefit.
Ja, Italien hat sich stark darauf verlassen, die Schulden zu erhöhen und die Landeswährung abzuwerten. Und das hat eine Zeit lang funktioniert, aber es war wie eine Droge. Es war ein vorübergehender Vorteil. Als wir dem Euro beigetreten sind, und das war meiner Meinung nach eine ausgezeichnete Entscheidung, weil die Zinsausgaben deutlich zurückgingen, aber wir haben die Reformen nicht umgesetzt, die wir hätten umsetzen sollen. Wir haben also die Gelegenheit verpasst, Reformen umzusetzen, als es bequemer war, nicht nur nach dem Beitritt zum Euro, sondern auch beispielsweise als die EZB mit der Einführung der quantitativen Lockerung unter Mario Draghi eine sehr, sehr expansive Geldpolitik eingeleitet hat. Über einen langen Zeitraum waren die Zinssätze sehr niedrig, manchmal sogar negativ. Ich würde sagen, vielleicht über einen zu langen Zeitraum, aber das ist eine andere Geschichte. Italien, die Regierung damals, hat nicht von den niedrigen Zinssätzen profitiert. Und wenn wir uns die Zahlen ansehen, ist das Defizit gesunken, aber die Reduzierung war nicht ausreichend. In gewisser Weise haben wir mehr ausgegeben, nicht weniger.
Look at the numbers, the deficit decreased, but the reduction was not enough. In a way, we have spent more, not spent less.
Aber ist es nicht jetzt das Ziel Italiens, mehr Schulden zu machen auf europäischer Ebene?
There is a clear division within the European Union among creditors like Germany and debtors. The debate is, should we first start?
Innerhalb der Europäischen Union gibt es eine klare Trennung zwischen Gläubigern wie Deutschland und Schuldnern. Die Debatte lautet, sollen wir zuerst mit der Risikoreduzierung beginnen? Also man reduziert zuerst die Staatsschulden und kann dann mit der Risikoteilung beginnen, was mehr europäische Schulden bedeutet. Oder andersherum, sollen wir mit der Risikoteilung beginnen und dann die Risikoreduzierung umsetzen? Das ist die Debatte, die wir zum Beispiel geführt haben, als es um die Vollendung der Bankenunion ging. Und dies ist eine deutsche Entscheidung, die Bankenunion nicht zu vollenden. Ich finde es schade, dass sie noch nicht vollendet worden ist, denn wir haben einen Ausschuss, wir haben ein Verfahren, wir haben einen Abwicklungsfonds, der von europäischen Banken finanziert wird, aber wir haben keine dritte Säule. Das heißt, wir haben keinen von europäischen Banken finanzierten Fonds, der zum Schutz kleiner Anleger genutzt werden kann. Kleine Anleger sind Anleger mit weniger als 100.000 Euro, also im Grunde die Mehrheit, würde ich sagen, der Europäer. Und das ist wirklich schade. Das hat mit mangelndem Vertrauen zu tun. Ich denke, dass die Debatte über die europäischen Schulden auch mit mangelndem Vertrauen zu tun hat. Deshalb möchten die Gläubiger zunächst mit Schuldenabbau und nicht mit Risikoteilung beginnen. Aber ich denke, dass wir mehr europäische Schulden machen müssen, weil wir nicht nur nationale Güter, sondern europäische Güter finanzieren müssen.
Debt reduction and not risk sharing. But I think that we need to create more European debt because we need to finance not only national goods, but European goods.
Aber ich finde es nicht gerecht. Die italienischen Privathaushalte sind doch so reich, deutlich reicher als die deutschen. Könnte man die nicht höher besteuern?
That's a old story. It's true, Italy has a very low private debt and a very high public debt, but increasing fiscal.
Das ist eine alte Geschichte, sie stimmt aber. Italien hat eine sehr niedrige private Verschuldung und eine sehr hohe öffentliche. Aber der zunehmende fiskalische Druck ist meiner Meinung nach nicht der richtige Weg, um das Problem anzugehen. Ich würde mich auf die Ausgabenseite konzentrieren, wie ich schon gesagt habe, auf ein langfristiges Ausgabenüberprüfungsprogramm. Das hätte die derzeitige Regierung tun sollen, aber vielleicht tut sie es nächstes Jahr. Wir werden sehen. Die Besteuerung von mehr Finanzvermögen, davon sprechen ja einige Politiker immer wieder. Es gibt noch eine Debatte und sie ist nicht besonders populär.
Dass es nicht populär ist, wundert mich nicht. Nur in Deutschland ist es populär, immer über höhere Steuern zu reden. Da kann man sogar, siehe Linkspartei, in Umfragen richtig zulegen. Naja gut, kommen wir zurück zum Gespräch. Wir kamen dann auf das Zielmodell von De Romanis zurück. Die gemeinsamen europäischen Schulden.
If we think of European debt as a way to finance European public good, then it's something different than I'm going to use European debt in order to finance a new hospital in Italy.
Wenn wir europäische Schulden als eine Möglichkeit betrachten, europäische öffentliche Güter zu finanzieren, dann ist das etwas anderes, als wenn ich europäische Schulden verwende, um ein neues Krankenhaus in Italien zu finanzieren. Was Mario Draghi in seinem Bericht beschrieben hat, ist ein neues Instrument, mit dem europäische öffentliche Güter finanziert werden können. Verteidigung ist ein Beispiel, aber ich würde auch Sozialwesen und Bildung hinzufügen. Das sind Herausforderungen, denen sich fast alle europäischen Länder in den nächsten Jahren stellen müssen. Europäisches öffentliches Gut bedeutet, dass alle Mitgliedstaaten von diesen neuen Gütern profitieren. Das erfordert den Beginn einer echten Fiskalunion. Das erfordert europäische Steuern. Natürlich können wir uns europäische Schulden ohne europäische Steuern nicht vorstellen. Und das bedeutet einen europäischen Finanzminister. Wenn wir anfangen, wenn wir uns alle darauf einigen, eine europäische öffentliche Schuld einzuführen, wird dies der Beginn einer echten Fiskalunion sein. Und ich denke, das ist die Richtung, in die wir gehen sollten.
If we start, if we all agree on introducing a European public debt, that will be the start of a real fiscal union. And I think this is where we should go.
Ich denke, dieser Weg, der hier gefordert wird, ist unzweifelhaft für uns in Deutschland ein sehr, sehr teurer Weg. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass die kommende Bundesregierung hier standfest bleibt. Müßig darauf hinzuweisen, dass ich auch hier sehr skeptisch bin. Ich glaube, die Versuchung, auch eigene Probleme über den Umweg über europäische Schulden zu kaschieren, ist einfach zu groß. Das ganze Gespräch mit Veronica De Romanis finden Sie gleich am Ende dieses Podcasts.
Ein Virtual Private Network, kurz VPN, kann sehr nützlich sein. Wir bei BTO recherchieren viel in internationalen Medien wie New York Times, Bloomberg, der Financial Times oder dem Wall Street Journal. In manchen Ländern sind bestimmte Nachrichtenquellen oder Wirtschaftsdienste gesperrt. CyberGhost VPN kann dabei helfen, diese Sperren zu umgehen. Einige Finanz- oder Nachrichtenplattformen bieten ihre Inhalte nur in bestimmten Ländern an. Dazu gehören zum Beispiel Aktienmarktanalysen. Gleiches gilt für das Streaming von Wirtschafts-TV-Sendern. Mit CyberGhost VPN werden diese Inhalte zugänglich. Unser heutiger Sponsor CyberGhost VPN bietet dir darüber hinaus noch viel mehr Vorteile und das mit über 15 Jahren Markterfahrung. 38 Millionen Nutzer weltweit belegen die exzellenten Bewertungen auf Trustpilot. CyberGhost VPN verbirgt deine IP-Adresse, verschlüsselt deine Daten und leitet den gesamten Internetverkehr durch einen sicheren VPN-Tunnel. Die Software ist mit mehr als 40 großen Streaming-Plattformen kompatibel, damit du uneingeschränkten Zugang zu all deinen Lieblingsinhalten hast, egal wo du dich geografisch befindest. Die Server von CyberGhost sind in 100 verschiedenen Ländern verfügbar, sodass du immer eine zuverlässige Verbindung hast. Dabei werden höchste Sicherheitsstandards gewährleistet, inklusive einer strengen No-Logs-Politik. Ob du zu Hause oder über ein öffentliches WLAN surfst, niemand kann sehen, was du online machst. Ein einziges CyberGhost VPN-Abonnement schützt bis zu 7 Geräte gleichzeitig. Wenn du alle diese Vorteile nutzen willst, dann sicher dir den exklusiven CyberGhost-Deal unter cyberghostvpn.com/bto und du erhältst 83% Rabatt auf den 2-Jahres-Plan. Das senkt den Preis auf nur noch 2,03 € pro Monat. Dazu bekommst du 4 Monate gratis. Jetzt risikofrei testen mit der 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie unter cyberghostvpn.com/bto. Ach ja, was noch wichtig ist, der CyberGhost-Kundensupport ist 24/7 auf Deutsch erreichbar. Mehr Informationen in den Shownotes.
Europäische Schulden, wie sie hier gefordert werden, wäre natürlich für uns in Deutschland ein ganz besonders teurer Weg. Und vor allem drohen sie uns zu überlasten, gegeben die Tatsache, dass wir wirtschaftlich längst nicht so stark sind, wie die anderen noch denken, wie auch manche Politiker hierzulande denken und vor allem vor erheblichen Problemen stehen. Kommt es nun nicht zu einem Politikwechsel in Deutschland, und leider sieht es sehr stark danach aus, könnte es durchaus sein, dass die Wirtschaftskraft Deutschlands weiter erodiert und damit auch das ganze Projekt von Euro wie auch von EU in Probleme läuft. Es wird erneut deutlich, wie wichtig es wäre, dass Deutschland sich reformiert, um die entsprechende Rolle auch in der EU spielen zu können. Die große Gefahr, die ich sehe, ist, dass eine künftige Regierung in dem Umweg über europäische Schulden einen Weg sieht, um auch die eigenen Probleme, Stichwort Schuldenbremse, zu umgehen. Ich hoffe, dass man dieser Versuchung widersteht. Das war's für diese Woche. Ich freue mich auf Ihre Feedback, auf Ihre Fragen, auf Ihre Kritik und Anregungen und auf ein Wiederhören in der kommenden Woche, wo wir etwas klarer sehen, wie es denn wohl in Deutschland weitergeht. So, jetzt kommt das Gespräch mit Veronika de Romanis in voller Länge und wir hören uns wieder in einer Woche an dieser Stelle. Ich freue mich auf Sie, Ihr Daniel Stelter.
BTO, Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Dear Professor de Romanis, it's a true pleasure welcoming you in my podcast.
Thanks so much for the invitation.
Professor de Romanis, I'm based in Germany. My audience is mainly in Germany. And we have all our view on Italy. We think we all love Italy for its culture, its food, its weather, the nice Italians. On the other hand, we always have discussions like, you know, what's going on in Italy? It's not growing. So high government debt. What's the economic outlook for Italy? Is Italy in a position to grow out of its problems? What's the status in Italy? And as we don't really have a good insight into Italy, I wanted to take the opportunity to talk to you about the status of the Italian economy and the outlook for the Italian economy from your point of view. Let me start by asking you, how is the Italian economy doing these days?
We have had yesterday the last data on the third quarter. So GDP is stable, which is a little bit disappointing. Some other economies are doing better. Even German economy is doing better with a plus 0.2. That means that we really need to use all the instruments that are available. But this, I mean, is just a preliminary estimate, so we need to wait. So let me start from the budget law. The budget law that has been just sent to Brussels according to the new Stability and Growth Pact, which means according to the new European fiscal rules that have been discussed and signed also by the current Italian government. So according to these rules, each government, each member state has to send what is called a structural and fiscal plan. Structural means that you have to include also the reforms that you are planning to implement over the next 4, 5, or even 7 years. And 7 years is exactly the time, the horizon that the Italian government has chosen. And if we look at this document, well, I have to say that the government has been very prudent when it comes to public finance. That means that the debt will be put in a downward dynamic, but not before 2027. Why? This is because in the last years, former governments have introduced what is called a super bonus, an incentive to restore. It's an incentive that allow people to renovate outdated and inefficient homes. But it's very, very expensive because you can get more than what you have spent. It's a 110% of your initial expenditures. And this has had a huge impact on the Italian debt. So for another couple of years, the Italian debt to GDP ratio will go up and it will start declining in 2027. But what is important in this document is that we are now, the Italian economy is right now under an excessive deficit procedure, which means like that we are not respecting all the European fiscal rules. We have to reduce the deficit. And we will have a deficit below 3% starting from 2026, which is a good result. A little bit optimistic, but I mean, it's an ambitious program. So again, from a fiscal point of view, the outlook is very conservative, is very cautious, responsible. The government knows very well that we cannot afford, you know, tension within the financial markets. We don't want the Italian spread to start increasing. Something that we see, for example, in France. France is the other huge economy under an excessive deficit procedure, which means like with a strong surveillance from Brussels. And if we look at the French spread, nowadays the French spread is even higher than the Spanish one, which is quite an interesting result. It means that confidence is declining among investors. So public finance, public expenditures, should decline. So that is, let's say, a good outcome. What is to me a little bit more disappointing is when we look at the reforms. Reforms are key for the Italian economy because, again, if we look at the data, GDP is sort of not rising as expected. But at the same time, we have a very, very dynamic labor market. So when you have employment growing, but at the same time, the economy is not growing at the same pace, it means that there is a need for strengthening productivity. And that means that we need more reforms. These reforms are included in the structural and fiscal plan, but are also included in the recovery and resilience plan. During the pandemic, you also have used this kind of resources. During the pandemic, the European Commission has introduced a new instrument, a large instrument, which is called Next Generation EU. Member states could ask for loans or subsidies in order to finance investment and reforms. The German one is quite limited, is around 27 million euros. The Italian plan is the largest, is more than 200 billion euros. Half of these resources are loans. It's European debt, less expensive than the Italian debt, but it's still a debt that we have to reimburse. So the plan includes, obviously, investments in order to address the digital transition and the green transition, but also reforms. And the most important reforms are the one that we know, the one that we have in a way postponed over the last years, judicial reform, the public administration, business competition. These are the three most important reforms.
You know, but it's not the first time Italy tries to save money. My understanding is that over many years, the government was running a primary surplus, which basically means it had better government finances than Germany. Still, the public debt level remained high due to the poor growth. My question would be, okay, you might have these nice plans from the government, but isn't the true issue of Italy to achieve higher growth rates?
Okay, it's true that Italy has registered in the last 10 years a primary surplus, but the primary surplus was declining. That shows that fiscal policy has always been expansionary. So even though lots of politicians would have said, oh, we have gone through years of austerity, that is not true. Because when you have a primary surplus which is declining, it means that you are spending, and that's why the debt has increased. But a huge problem in Italy is the interest expenditures. We are first. Italian interest expenditures in terms of GDP is the first ratio among the 27 European countries. Just to give you an idea, we spend every year something like 80 billion euros in cost of the debt, debt service, which is higher than what is spent on education. So that, I think, means that we really, really need to revise, change the composition of public expenditures. And in the structural and budget and fiscal program, this percentage is expected to increase. So that's the huge problem in Italy. We spend too much on interest expenditures. That's why it's so important to try to avoid tensions in the financial markets that would end up in higher spread and hence higher interest expenditures. So that, I think, is something that we should really try to reduce, because that means, since we know that public resources are limited, if you spend on the debt, you don't spend on other public goods, namely school, education, public transports or infrastructure, etc., etc. And plus, let me add, interest expenditures to me is one of the most unfair kind of expenditures, because you are taking away resources and you are distributing these resources to creditors who are in general not the poorest. So you're taking away resources from, I don't know, creating new hospitals or paying teachers more, and you're giving it to people who are lending us money.
So you could make a career in German politics, because in Germany, of course, we have huge criticisms around higher government debt. You know, this discussion going on. But looking at Italy as it's now, I'm sure you could have said we spend too much on interest already 10 or 15 years back. Is there any proposal on the table of how to change this? Is it having a European transfer union? Is it having joint European debt? Or what is the solution Italians have on their mind?
Okay, the solution is to reduce the debt through two different channels. One is growth. So trying to increase the denominator of the debt to GDP ratio.
Which didn't work in the past 20 years.
We know, but the government knows very well that it's not enough. It's a necessary condition, but not at all sufficient. So that's why, if you look at the data in the document, the primary surplus is going down. What to me is sort of a mistake, instead of trying to introduce a long-term spending review, which I think it's the most important structural reform, the government has decided to implement linear, let's call it, this is how we call it in Italy, linear expenditure cuts. So the finance minister has asked to all the other ministers, you have to reduce expenditures within your ministry by a specific amount. But I would have liked to see like a vision. Since we have a much longer horizon, which goes to 2031, I think a political government like we have right now, with final minister who has been elected, we have always had professors or technocrats as finance ministers. So finally, we have a politician who has a political power and also a political responsibility. Well, now it's really the time to start a political spending review with priorities, with, you know, selecting where do you want to spend more and where you want to cut. We don't see that in a very clear way in the last document, in the structural and fiscal program.
But now also, if you're concerning spending, you get now all the billions from the EU, half is credit, half is transfer. And if you read the German or the, if I read the media, my understanding is, I've got 2 points here. One thing, first of all, it looks like you have difficulty spending the money. So you have money, but you can't spend it. And secondly, when you spend it, it's not necessarily in a way which is going to enhance future growth. I think the famous example, which of course is a bit unfair, is this program for the Italian villages. You know, you have to refurbish villages for 20 million each. It's not really increasing the growth potential of Italy.
Well, the goal is very ambitious again. Now we are focusing on the recovery and resilience plan. The Germans haven't used the loans. They have only taken the subsidy part, as France, as other economies. Italy has decided to use all the resources which were available immediately. Spain, for example, has followed a more gradual approach, first using subsidies and then after 2 years using also loans. So Italy has received more than 200 billion euros that I was mentioning before, immediately all together, and you have to spend everything by 2027, which is quite a very short time horizon. So it means tomorrow. We have received almost 100 billion euros and only half has been already spent. So we need to, you know, speed up since the deadline is 2026. But we really have to concentrate on reforms. Until now, we have spent on investment, but we really have to concentrate on implementing reforms. And to me, the most important one is the one that has to do with competition. Let me add that the Next Generation EU, the Recovery and Resilience Plan, should include, and this is a requirement that applies to all the member states, should include investment in order to address the green transition and the digital transition. Then there is a third chapter which has to do with inclusive and sustainable growth. And Italy has one of the biggest chapter when it comes to inclusive growth. And this to me is very, very important because one of the weakness that we have is low employment, and in particular, very, very low female employment rate and also youth employment rate. And this is something that we really have to address, either using the resources from the Next Generation EU, but also using national resources. If we look at the statistics, we are, I think, the last one in terms of female employment rate. In the South, less than one woman out of four works. In aggregate terms, it's less than one out of two. Obviously, in the northern part of Italy, it's much better. But I mean, this means that we are wasting human capital. We are wasting human capital. And so to me, low female employment rate is the problem, but is also the solution. We really have to try to change these statistics in the recovery and resilience plans. There are some corrective action, namely trying to increase the kindergarten, trying to reach the European target, which is 33%. Let me tell you that we are far away from reaching this target, unfortunately. And then the other problem is youth unemployment rate. If we look at the statistic, this statistics, which is called NEET, which means young people not in unemployment, training or education, again, we have a percentage which is, I think, the second after Romania. So it's 18%. Just to give you an idea, Germany is like 7%, 8%. This, I think, has to do with your dual system where you study and you work at the same time. So again, we have to address this problem because we are, again, wasting human capital. 80% of NEET means that we have 1.8 million of young people not working and not in an education system.
When I'm traveling, whenever I'm in London, I'm always surprised by how many Italians are working in London. And when you speak to them, it always comes down to the fact there's no job available in Italy. And the second point also comes up, which is wages. You know, my understanding is especially the wages for young people starting to work are extremely low in Italy. I don't know why this is the case, but it speaks to me that it's more also of an issue of labor laws and other stuff, which leads to the fact that it's more favoring the old people who have already a job. And this is being, it's the detriment of the young people entering the labor market.
Low wages has to do with low productivity, what I was mentioning at the very beginning. Productivity is the real challenge in Italy. Not only labor productivity, but the third component of productivity, what is called total factor productivity. Total factor productivity in very, you know, in few words, is the measure of how an economic system is attractive. Basically, it's a measure of the efficiency of the public sector, the efficiency of the judicial system, how you are perceived by the financial markets, the degree of attractiveness of you know, foreign investment. Well, if we look at the last 20 years, total factor productivity in Italy has been negative, whereas in Germany and in France has been positive and increasing. So that's why, again, reforms are so important in order to change the dynamic and transform the economic system in a much more attractive one. That explains why young people choose to leave. And again, this is a waste of public resources because, as in Germany, in Italy, most of the universities are public, which means are financed using public resources and are also quite good. We give, an education to these young people and then they leave and they will produce somewhere else. So that, again, it's a waste of public resources and a loss in terms of producing more wealth. And plus, since we are an aging, we have the huge challenge of aging population. More people leaving the country means that we have less young people able to produce and to sustain the whole economy, in particular public finances.
What I'm not really getting is the following. After the Second World War, Italy and Germany basically were in parallel. The economic development was in parallel. You know, growth rates increasing in GDP per capita. So it was very parallel. It was probably not the same level, but it was very similar. And then about 20 years ago, there was this big divergence. A big divergence started, Germany continuing and Italy not continuing. Was it due to Germany keeping on reforming? Or what is the cause? Because some people would say the euro was a cause. I'm not wanting to put this into your mouth. But what really happened there that Italy stopped moving in parallel with Germany in getting richer and more wealthy and so on?
Well, Italy has relied heavily on increasing the debt and devalue the national currency. And that worked for a while, but it was like a drug. It was like a temporary benefit. So once we have joined the euro, and that I think it has been an excellent decision, because if we look at the, for example, interest expenditures, they went significantly down. But we have not implemented the reform that we should have implemented. So we have lost the opportunity to implement reforms when it was more convenient, not only after joining the euro, but also, for example, when the ECB started a very, very expansionary monetary policy with the adoption of the quantitative easing when Mario Draghi was the president of the ECB. For a long period of time, interest rates were very low, sometimes even negative. I would say maybe for a too long period of time, but this is another story. But Italy, the government back then, did not profit from low interest rate. And if we look at the numbers, the deficit decreased, but the reduction was not enough. In a way, we have profit. We have used this long period of low interest rate, and we have spent more, not spend less.
So now you have to tell me, why should now the government be in a position to do reforms in an environment which is more difficult? Because you mentioned France, and France is very obvious. The left and the right, they don't want to cut spending. So it's very difficult to make a reform. I know about Italy, but I could imagine that it's not very popular to cut public spending and to do reforms.
I just published a book, and the title of my book is The Free Lunch. And obviously the conclusion is there's no such thing as a free lunch. And I have examined the last 10 years. We have had 5 different governments, and the last 4 governments have followed always the same method. The more we spend, the more we grow, which is absolutely not true. And we need to introduce measures that are popular, that, you know, you can gain consensus. And so we have increased, in particular, current expenditures. And what we have had, an increase in the debt. That's it. Not a strong, significant impact on growth. So now the current government is the number 5. And I think it's time to pay the bill. They have no choice. They have no alternative. And I am quite sure the finance minister is totally aware of the fact that he has to pay the bill and he cannot follow the same method of launching another free lunch. Why? Because the global context has completely changed. Not only we don't have an environment of very low interest rates, well, the ECB has started to normalize, has started decreasing interest rates, but we will never have again a long period of time with interest rates so low. That is over. Plus, ECB is not reinvesting anymore. So that means that high debt countries cannot rely on a big buyer as the ECB has been in the past. And plus, we have lots of challenges that we have to, but not only Italy, all the European countries, but also US and China, we have different risks. The first one is geopolitical, has a geopolitical nature, and this is a short-term risk. We don't know what will happen, but this obviously affects the cost of raw materials, the world trade, and that may have an impact on inflation. So that's a huge risk. But at the same time, all the big areas, Europe, United States, and China, have to face 2 other obstacles or challenges or risk, which are debt and the demographic challenge. So we see a rise in the public debt. It's not an Italian problem, unfortunately. It's a European problem. It's a Chinese problem. It's an American problem. And at the same time, these 3 areas are experiencing the demographic challenge. That's why in such an uncertain framework, continuing increasing expenditures and financing these expenditures through a rise in the debt, it's not at all a wise choice. And I think that the Italian finance minister knows it very well. And this is what you read in the fiscal and structural plan.
Yeah, but let me challenge you here, because I could come up with a different story. I could say, yes, you're right. The US, China, Europe all face the same issues, too high debt levels, fast growing, deteriorating demographics. Okay, the US is doing better than Europe and China, but you're right. France, you mentioned France. France is a basket case, 6% deficit, no real opportunity to fix the debt, basically growing fudge fire. Spain is also has also some debt issues. So if you combine all of this, you could say, instead of saving, why don't we just, you know, these 2 countries, you know, Italy and France together, why don't we just push for more debt mutualization on a European level? Why don't we push more for more debt on a European level? Why don't we push for, wouldn't this be much easier way for Italian politics than to basically let others pay than us, ourselves? Wouldn't this be much more popular?
Since we know, Italy knows and France knows that the debt has to be reduced. Obviously, European debt is an instrument that politicians would like to use more because European debt has already been used during the pandemic. We always think of the recovery and resilience plan, but there's another instrument that Italy has used a lot, which is called SURE, which means basically you can get loans in order to finance unemployment benefits. It's again a temporary instrument. It's not available anymore, but Italy has used more than 27 billion euros. So again, this is a European debt, is less expensive, but you have to reimburse it. So then with the Next Generation EU, another 121 billion of European debt. But again, this is a temporary instrument. So one of the dossiers that will be discussed by the next European Commission is, should we transform this instrument into from temporary to permanent one? Okay, the debate is always the same. There is a clear division within the European Union among creditors like Germany and debtors. The debate is, should we first start from risk reduction? So you first reduce your national debt and then we can start sharing the risk, which means more European debt, or the other way around, should we start from risk sharing and then we implement risk reduction? That's, you know, the debate that we have had, for example, when it comes to completing the banking union. And this is a German decision, let's say, not to complete the banking union. I think it's a pity that it hasn't been completed yet, because we have a board, we have a procedure, we have a resolution fund financed by European banks, but we don't have the third pillar, which means we don't have a fund financed by European banks that can be used in order to protect small depositors. Small depositor means depositors that have less than 100,000 euros. So basically the majority, I would say, of Europeans. And this is really the pity. And this has to do with lack of trust. Here, I think that the debate on European debt has also to do with lack of trust. That's why the creditors would like to start first with debt reduction and not risk sharing. But I think that without, and this is something that you can read in the Draghi report, without, we need to create more European debt, because we need to finance not only national goods, but European goods. We have understood with the Ukraine invasion that we need to pay for our democracy. During the first two crises, the financial crisis and the pandemic crisis, you know, we had to take into account only on how much does this cost, who will pay, who will benefit. But with the Ukraine invasion, we have understood that we have to pay for our values. We have to protect our values. And these are European public goods.
Well, I would not disagree with you on the joint goals, but some discussion going on in Germany concerning, is it fair to embark on such a transfer or joint debt union? And the argument goes as follows. If you look at the private wealth of private households, you see that Italian private households have much more wealth than Germans. Absolute terms, but also if you put it into relation to GDP. So we might have a bigger GDP per capita, but we have much less wealth than the Italians. Not only do Italian private households have more financial and real estate assets than Germans, they also have less debt. And by the way, also Italian companies have less debt than even German companies. So in Italy, we only talk about a government debt problem. In contrast to France, France has a debt problem on all three sectors. So why can't Italy deal with its public debt on its own? I give you an example. Germany, we have always this discussion, should there be a one-time wealth tax? I'm not saying it's popular, but okay, with some political circles, it's very highly popular. And we have done it after the Second World War. You know, we had this Lastenausgleich, which was kind of a wealth tax, or wealth levy. So you could do the same in Italy very easily. You could say, well, you know, everyone who owns a real estate has to pay a certain amount of the value to the government over 30 years. And with one decision, government debt issue is resolved.
That's an old story. It's true. Italy has a very low private debt and a very high public debt. But increasing fiscal pressure, it's not at this. I don't think it's the right way to handle the problem. I would concentrate on the expenditure side, as I said before. long-term spending review program. That is what the current government should have been done, but maybe we'll do next year. We'll see. But taxing more financial wealth, sometimes some politicians tend, you know, they talk about that. There is still a debate, but it's not popular. And actually, we see what has been the outcome of this kind of new taxes, for example, in a country like France. If we want to reduce the public debt and have new resources, we should concentrate on cutting expenditures and rationalize the expenditures. But European debt, if we think of European debt as a way to finance European public good, then it's something different than I'm going to use European debt in order to finance a new hospital in Italy. And this is exactly what we do with the Next Generation EU. The Next Generation EU, basically you use European debt for your own purposes, for national infrastructures or building new kindergarten or trying to address a green transition or digital transition. But the idea, what for example, Mario Draghi has described in his report is a new instrument, a new safe asset that would finance European public good. And defense is one example, but also I would add welfare. Education. These are challenges that almost all the European countries will have to face over the next years and are European public good, which means that all the member states will profit from these new goods.
But this would also require, if you talk about welfare, it would also require to have the same standards everywhere.
That will require the start of a real fiscal union. That will require European taxes, obviously. We cannot think of a European debt without European taxes. And that means one European finance minister. Like we have in Frankfurt, one president and one monetary policy, which is the same for all the member states. If we all agree on introducing a European public debt, that will be the start of a real fiscal union. And I think this is where we should go. What we have learned from the last three crises, financial crisis, which was basically a crisis of lack of trust, then the pandemic crisis. In that case, we couldn't say you are the responsible one, you are the one that we should blame for the pandemic. That was impossible. So European institutions reacted in a quick way, fast way through pandemic QE, the Next Generation EU program. But then the third crisis, the energy crisis, the one related to the Ukraine invasion and with all the geopolitical tensions that are in front of us. Well, what we have understood that coordination is not enough. We cannot continue every time there is a crisis to introduce new instruments, new rules, revise the old rules in order to enhance coordination and enhance convergence. We need to go from coordination to more integration. And this is a political process. So we need trust.
Yeah, we need trust, you know, and that's all it. But if you have European taxes, would the European tax be on top of current taxation, or would it be introduced and therefore national taxation would be reduced? Because it's a question of distribution. If you just add taxes, then you have a higher tax load for everyone.
Of course, yeah. I see your point. Yes. If we move towards a fiscal union, then it's the functioning will be very similar to the European monetary policy. So there will be someone who will take decisions for all the member states. But we need to enhance convergence because you cannot have one single fiscal policy if you have in front of you very different national economies.
But on the other hand, we know that since the introduction of the euro, there was no convergence, but was rather divergence, if you look at studies, you know.
Some progress are there. You know, if we have a package of rules which are called macroeconomic fiscal imbalance rules. And actually, Italy is one of the economies who's now under an excessive imbalance procedures because of excessive macroeconomic imbalances, and in particular when it comes to low productivity. So these rules were introduced after the financial crisis, and every couple of years you have more indicators which are included in the a spreadsheet so that the European institutions can understand where are the weaknesses and where are the countries are moving forward, are making progress in order to reduce their imbalances. So, yeah, I don't know. It's not there yet, but I think we are moving. You know, I'm very optimistic.
I hear that you're very optimistic, but please forgive me for being a bit more critical. Because, okay, I hear you, more European finance, fine. But do you really?
But maybe also Germany would need European debt. You know, I mean, yesterday the GDP growth rate for the third quarter was quite positive, 0.2. German economy is considered right now the sick man of Europe.
Yeah, but you said before, you know, more debt is not the right answer. You said
no, but I think not more debt for doing things which are not useful. More debt for European public goods.
Before we come to an end, just to challenge you, let's take France. I cannot imagine French politicians being willing to give away part of their funds towards Europe and not having the autonomy anymore. I would say if you look at Italy's voting, got now a right-wing party in charge, it's more nationalistic. Overall in Europe, it gets more and more nationalistic. So tell me, why should a politician be willing to give up autonomy and give it to Brussels?
I agree. It's not easy. It's going to be a complicated political process. But lots of things have been done in the past that were considered impossible. Think of the adoption of the quantitative easing. Germany has voted against. Oh, not only the former governor of the Bundesbank, but also the members of the executive committee within the European Central Bank. They have always voted against the QE program. But not only the QE program has been introduced, but has been strengthened during the pandemic. And I think it has been very useful in order to sustain the economy and also increased the resilience of the European Union as a whole. So things that decisions, steps that seem impossible, where they have been taken in the past. Unfortunately, the big steps are made every time there is an emergency, every time there is a crisis. For example, the banking union has been introduced only after the Spanish crisis. So we had to go through another bailout program, another crisis within the European Union. And then we have understood that there was a need for a common banking supervision. So maybe we need another crisis. I hope not. But the alternative is to go backwards.
I understand now what you hope for. But let me end by asking you, what do you really expect in 5 years' time?
Well, okay, the pandemic is a huge crisis and unexpected. And as I said, it was not possible to blame a specific country. So we were all under the same storm, even though the boats were very different. But in 15 days, the ECB launched a huge QE program and the European Commission launched the Next Generation EU plus several instruments in order to tackle the emergency. Things can be done. So I don't know. I think that coordination will be in the future not the right instrument. We really need more integration. From a political point of view, it means that we need to get rid of national powers. I totally understand it. It's not easy. But not even Germany has the power, has the fiscal space to finance European public goods. From a political point of view, it's complicated, but if we look at the data, it's very clear where we should go.
Professor De Romanes, thank you very much for your time. I'm sure we stay in touch because I'm very curious of how it's evolving. And whenever something is going to happen in Italy, I'm going to contact you in order to get your views from the Italian perspective. But for today, thank you very much for your time and for your insights.
Thank you so much.